keine Reederei wird sagen, hey, Kaffee ist eigentlich ziemlich mühsam.
Denke ich nicht, dass man das sagen würde, aber wenn du als Reederei der Wahl hast, ja, teure Handys aus China oder Kaffee im Bulk, würdest du wahrscheinlich dich konzentrieren auf den Markt mit teuren Handys aus China.
Gert-Jan Ehling ist der Head of Operations bei Algrano, einer Rohkaffee-Plattform. Gert-Jan lenkt hunderte von Schiffscontainern mit Kaffee durch die Welt und sorgt dafür, dass Kaffee ankommt. Mit der Idee, dass er pünktlich ist, aber seit Corona ist die Logistik aus den Fugen. Sowieso die ganze Kaffeewelt, aber weil die Logistik ja nicht nur Kaffee betrifft, sondern die ganze Weltwirtschaft abbildet, hat das einen direkten Einfluss darauf, ob euer Kaffee pünktlich oder mit geraumer Verspätung ankommt. Ich kaufe seit mehreren Jahren Kaffee ein und denke, dass ich das eine oder andere erlebt habe. Aber wenn es um Logistik geht, bin ich immer wieder überrascht, was da hinter den Kulissen alles funktionieren muss und dann aber auch, wie träge dieses System so ist. Gert-Jan sagt, dass es Gründe dafür gebe und die hat er mir im Studio in Basel genannt. Schauen wir also hinter die Kulissen der Kaffeelogistik und ihr werdet in Zukunft etwas milder sein mit euren Lieferanten, wenn ein Kaffee mal wieder etwas zu spät kommt. Vielleicht sind wir ja alle etwas mitschuldig. Das ist der Kaffeemacher-Podcast. Ich bin Philipp Schallberger. Herzlich willkommen. Du hast Geschichte studiert.
Das stimmt, ja, schon eine Weile her, ja.
Wann war das?
Vor 20 Jahren. Ja.
Und welche Art von Geschichte?
Neugeschichte, Neuzeit, ja. Ja.
Wann fängt nochmal so kurz Rekapitulierung?
Ab der Französischen Revolution.
Danke. Ja, auch für die Vorlage, denn was ist einfacher, jemandem zu erklären, wie die Französische Revolution passiert ist oder warum ein Schiff zu spät ankommt?
Ich denke, es ist einfacher zu erklären, wieso ein Schiff zu spät ankommt, weil die Zuhörer sind immer sehr aufmerksam, weil man ist wirklich interessiert und begeistert. Ich weiß nicht, ob jeder genauso interessiert wäre über die Französische Revolution.
Ja. Aber die dir zuhören und sagen, ja, warum ein Schiff zu spät ankommt, das sind dann meistens auch Röster.
Genau.
Die warten vergeblich. Oder,
naja, also nicht vergeblich.
Nein. Aber die warten nervös auf ihren Kaffee.
Ja.
Ich habe dir vorhin gesagt, ist eigentlich schon ein bisschen undankbar, denn wir haben selten miteinander zu tun. Und wenn wir miteinander zu tun haben, dann ist es meistens so, weil irgendwo ein Schiff feststeckt oder eine Lieferung oder so. Und deswegen dachte ich, komm, wir drehen das jetzt mal ins Positive und wir reden einfach auch über schöne Dinge und über dich als Person.
Das ist gut, ja, das freut mich, ja. Ja, aber es ist immer so, dass wenn alles richtig läuft, dann hört man nichts über den ganzen Supply Chain. Aber das, ich denke, spätestens seit Corona sind alle sich sehr bewusst auf die Lieferketten, wo es Engpässe gibt, was es bedeutet, nicht nur mit Kaffee, sondern mit aller Art von Güter, die man so im täglichen Leben benutzt.
Ja. Also ich habe ja, ich höre das jetzt so in den letzten eineinhalb Jahren vor allem von Händlern auch, dass die noch nie so viel in so kurzer Zeit erlebt haben und das zum Teil für viele auch frustrierend ist und viele sich sogar früh pensionieren haben lassen, weil sie damit nicht mehr klarkommen, wie die Welt heute ist. Jetzt, du machst das seit plus minus 20 Jahren, deine Logistikkarriere. Aber was hat sich denn da getan, so in den letzten, sagen wir mal, 10, 20 Jahren? Was ist gleich geblieben und was hat sich verändert?
Also ich denke, was sich sehr geändert hat, ist doch die Digitalisierung. Am Anfang, also die Logistikbranche ist eher konservativ, da gibt es wenige Änderungen. Also es geht eher an der langsamen Seite voran. Aber wo man am Anfang wirklich gearbeitet hat mit Excel-Tabellen oder sogar mit einem Programm, das aussah wie MS-DOS.
Also mit Disketten.
Gut, es war nicht mit Disketten, aber es sah so aus, weil es hat schon immer funktioniert und man änderte es dann lieber nicht. Da kommt man doch sehr schnell vorwärts mit Track and Trace, also Digitalisierung. Auch seit der Pandemie haben wir auch mehr Dokumente digital, werden digital angeliefert und nicht mehr in Hardcopy. Also es gibt langsam, aber sicher gibt es einen Weg Richtung Digitalisierung. Ja. Und ich denke, das Wir sind da erst am Anfang. Ja.
Also das hat sich verändert. Was ist denn gleich geblieben?
Ich denke, was gleich geblieben ist, ist, dass es kein Tag wie die andere ist. Es gibt immer neue Sachen, die man lernt, neue Gegenstände, neue Probleme, die man dann lösen kann. Also das macht es auch spannend, ja.
Wie passierte denn dieser Move von einem Geschichtsstudium zur harten Logistik?
Das war eigentlich mehr wegen den Sprachen. Man hat immer gesucht nach Leuten mit mehrere Sprachen und so bin ich Supply Chain gerollt. Muttersprache ist Niederländisch, aber dann auch ein bisschen Deutsch, ein bisschen Englisch und ein kleines bisschen Französisch. Ja.
Ja.
Und so bin ich irgendwie in die ganze Logistikplanung gerollt. Und ich habe dann gemerkt, das ist eigentlich sehr spannend, weil es gibt sehr viel zu tun und sehr viele. Es ist sehr dynamisch und ich habe auch einige Weiterbildungen gemacht in diese Richtung. Und
aber du hast nicht immer Kaffee-Logistik gemacht, sondern ganz verschiedene Dinge.
Ganz verschiedene Sachen, ja, so Chemikalien, Öl,
Schwefel?
Schwefel, genau. Schwefelsäure, genau.
Schwefelsäure.
Ja, genau.
Ja.
Also für große Unternehmen, also für Multinationals und ja, jetzt macht es mich wohl mehr Sinn, dass wir etwas Schönes verschiffen wie Kaffee und dass wir mit Algrano versuchen, den ganzen Supply Chain offen zu legen, damit die Produzenten, Kaffeeproduzenten selber auch direkt ihre Ware vermarkten können. Ja, das ist für mich persönlich wesentlich sinnvoller dann ein LKW-Schwefelsäure. Ja.
Also ich habe schon gelernt, dass Logistik hier nicht gleich Logistik ist. Also am Schluss kommen viele Dinge in einen Container oder in Bulkware und dann geht es über die Weltmeere und dann kommt es irgendwann an. Aber es hat eben trotzdem die Eigenheiten, je nach Produkt. Und was es bei Kaffee genau ist, das werden wir im Laufe des Gesprächs zusammen erörtern. Aber wenn wir mal so anfangen, Herdjan, komm, wir machen mal so ein 101, das 1x1 der Kaffeelogistik für Kaffeeröster. Was sollte ein Kaffeeröster wissen, wie das eigentlich so funktioniert? Also du kannst es mir erzählen, ja? Also wir machen die große Mehrheit des Kaffees mit Algrano, mit euch. Und wir haben da so ein paar Dinge zusammen geschaffen, auch gerade was unsere Kaffees aus Nicaragua betrifft. Jetzt, wenn du mir das nochmal so erklären würdest, was muss funktionieren, dass überhaupt ein Kaffee von unserer Farm in Nicaragua bis nach Basel hier in den Kleinhüninger Hafen ankommt. Was muss da alles funktionieren?
Es kommt vieles zusammen und vieles kann man beeinflussen, aber auch nicht alles.
Als Opening Statement gleich mal so.
Statement.
Das entschuldigt dir jetzt nicht, was kommt, aber ja.
Aber natürlich, also es ist ein Lieferkette, der wirklich bei dem Kaffeeproduzenten anfängt, der seinen Kaffee bereitstellen muss im richtigen Ort, im richtigen Moment. Man braucht einen Container, erst bucht man einen Container, man hat ein Booking. Das bedeutet nicht, dass man unbedingt einen Container gleich bekommt, sicher nicht in Nicaragua. Und der Container geht dann leer zu den Kaffeebauer. Es wird dann alles beladen, die richtigen Dokumente müssen aufgefragt werden und gemacht werden, damit der Export auch stattfinden kann. Es wird dann verschifft, es geht dann auf ein Containerschiff, geht es dann meistens auch nicht direkt, es geht dann immer über einen sekundären Hafen, weil nicht alle Reedereien haben direkte Verbindungen von alle Hafen bis alle Hafen.
Ich kann mir das wie so einen Gabelflug vorstellen.
Oder genau.
So. Also, kein, also alles, was direkt wäre, wäre auch teurer? Oder gibt es gar
nicht
keine direkten
Linien? Es ist auch noch eine Sache von Nachfrage.
Mhm.
Also wenn es viel Nachfrage gibt von Santos zum Beispiel in Brasilien nach Antwerpen, dann wird eine direkte Verbindung eingesetzt. Aber kleinere Häfen wie zum Beispiel Mombasa, da gibt es sehr oft dann ein Hub, wo dann alle Container gesammelt werden und von dort geht es dann auf eine Verbindung Richtung Europa oder die USA.
Gut, also jetzt sind wir schon beim Hafen und die Papiere stimmen alle und der Container wird dann kontrolliert und versiegelt?
Genau, Container wird versiegelt. Das muss man auch vorlegen. die Versiegelungsnummer, das zählt alles auf den Verschiffungsdokumente, den Bill of Lading. Und das muss 1:1 stimmen, denn natürlich, wenn der Container ankommt, schaut die Verzollung sich wirklich ganz genau an, was in der Container sich befindet und ob alle Versiegelungsnummer und Containernummer und, ob das übereinstimmt. Und wenn da ein Fehler ist, dann wird es abgelehnt. Also das heißt, wenn auf der Handelsrechnung etwas anderes steht als auf den Packing-List, dann sagt der Verzollung, sagt der Moment, da stimmt etwas nicht. Und dann musst du erklären, was eigentlich Sache ist. Und meistens musst du dann wieder musst wirklich sorgen und gut zusammenarbeiten mit dem Exporteur, dass alle Dokumente wirklich 1:1 stimmen.
Also man darf sich da keine Fehler erlauben.
Nee. Ja.
Ich mag mich erinnern, vor etwa 2,5 Jahren kam mal so ein Kaffee an, auch mit euch aus Peru. Und dann war es aber, als der Kaffee angekommen ist, ist irgendwas, hat ein Dokument gefehlt, und zwar aus Papier. Ich glaube, es war sogar die Biozertifizierung oder so. Und der Container konnte nicht freigestellt werden. Also wir konnten ihn nicht auslösen aus Bremen, bevor dieses Papier hier war. Und ich dachte zuerst, es sei ein Witz. Aber es musste wirklich physisch, Zellulose musste vorhanden sein.
Genau.
Immer noch.
Das hat sich jetzt geändert.
Ja. Okay.
Also das hat auch, was ich eben gemeint habe, das hat sich jetzt geändert. Das geht jetzt alles digital, zum Glück.
Mhm.
Aber es gab in Momente, das ist also vorher, das ist alles wirklich Hardcopy. Es gab nur eine Kopie, und wenn der verloren ging, hat man ein Problem. Und das ist eigentlich ist der Trend, dass man davon sich wegbewegt, zum Glück.
Da bin ich ganz froh. Und wenn der Container unterwegs ist, dann ist er ein paar Wochen unterwegs. So, also je nachdem. Also aus Guinea haben wir jetzt gesehen, da im Optimalfall geht es 3 Wochen.
Ja.
Aus anderen Destinationen ein bisschen länger. Was sind so die zentralsten, also die wichtigsten Hubs oder die wichtigsten Hafen in Europa?
In Europa? Also ich würde sicher sagen, das ist Antwerpen, London und natürlich in Deutschland Hamburg und Bremen. Ja. Das sind die großen Anlieferhäfen, die wir auch benutzen auf jeden Fall. Es gibt dann noch in Italien, gibt es Genua, Spanien, Barcelona. Also es gibt fast für jedes Land gibt es einen großen Anlieferhafen. Aber der größte Hafen, das ist von Europa, ist noch immer Rotterdam. Ja.
Du hast gesagt, wenn der Container dann ready ist, dann oder gebucht ist, dann kann man dann auch verschiffen, aber sicher nicht in Nicaragua.
Sicher nicht in, das habe ich nicht so gemeint.
Nein, ist okay. Was meintest du damit?
Also in Nicaragua hat man eigentlich sehr spezifische Probleme, die also am schlimmsten in Nicaragua sind, also auf jeden Fall für unsere Verschiffungen, und auch unsere Partner in den USA haben ähnliche Erfahrungen. Das ist nicht nur nach Europa, sondern auch in die USA.
Mhm.
Das Problem eigentlich ist, dass Nicaragua mehr exportiert als importiert. Also es gibt zu wenig Container vorhanden, also leere Containers vorhanden, weil es wird also nicht genug reingebracht. Das sorgt dafür, dass es einen Engpass gibt in Container. Und es wird nicht nur Kaffee verschifft, sondern auch andere Produkte wie Fleisch wird zum Beispiel auch verschifft. Das ist auch ein großer Export von Nicaragua. Aber das Problem ist, man findet eigentlich nicht genug Platz, um die Waren eigentlich aus dem Lande zu transportieren.
Mit Platz meinst du jetzt Container?
Auf Container und Platz auf dem Schiff.
Ja.
Denn dazu kommt noch, dass in Corinto, in der größte Hafen von Nicaragua, hat man eigentlich nicht genug Tiefgang. Also man kann eher kleinere Schiffe kann man dort anlegen lassen. Also die Kapazität ist von den Schiffen nicht groß, von den Hafen ist es nicht groß. Und dann hat man eigentlich noch auch das Problem, dass man nicht genug leere Container zur Verfügung hat, um all die Ware rauszuverschiffen.
Also ich sehe, es ist ein ziemlich träges System. Also ich kann jetzt nicht nur ein Puzzlestück ändern und dann geht es irgendwie, sondern es ist ein ganzer Rattenschwanz an.
Genau. Und das ist das Problem. Also wir haben auch einige Partner in Nicaragua, und einer davon versucht jetzt noch alle alte Verträge rauszuverschiffen, weil der Kaffee ist in das Lager bereit zu verschiffen. Er kann es halt nicht rauskriegen, weil es gibt halt keinen Platz. Und das ist für den Kaffeebauern ist es ein großes Problem, denn man verliert erstens die Qualität, der Kunde wird zu spät beliefert und drittens, man wird auch später bezahlt.
Ja. War das mal besser? Du hast mir mal gesagt, vor der Pandemie hat alles funktioniert. Hast du das ernst gemeint?
Teilweise schon, weil vor der Pandemie hatte man eigentlich im großen Sinne hatte man ein Überangebot gehabt von Container.
Ja.
Weltweit. Also das hat da auch dazu geführt, dass eigentlich die Linien relativ stabil waren, dass in den meisten Ursprungsländern genug Material, also Equipment, also Container vorhanden waren, um die der Kaffee raus zu verschiffen.
Ja.
Aber viele, auch zum Beispiel Brasilien, haben in den letzten Jahren sehr viel zugenommen, was Export betrifft. Nicht nur Kaffee, sondern auch andere Rohstoffe wie Soja oder Zucker oder auch Zulieferer für den ganzen Automobilindustrie. Also es gibt auch eine Riesenindustrie in Brasilien. Das vergisst man leicht, weil wir sind immer auf Kaffee fokussiert. Aber der Export von Brasilien hat massiv zugenommen. Und irgendwann können die Häfen es nicht mehr bewältigen. Und dann ist das Ganze ist dann blockiert.
Mhm.
Und das ist eigentlich, was wir jetzt in den letzten Jahren gesehen haben. Also eigentlich, ich sage nicht mehr, dass es schuld ist von der Pandemie, aber das war eigentlich der Anfang als Perfect Storm. Und jetzt sehen wir, dass eigentlich die meisten Ursprungsländer so viel exportieren, also in Mengen.
Also nicht nur Kaffee.
Sondern nicht nur Kaffee, ja. Genau, nicht nur Kaffee, sondern generell mehr exportieren, was dann zu Verstopfungen leitet.
So, und die kann man danach nicht mehr aufholen?
Das ist recht schwierig aufzuholen, ja. Man kann sich das vielleicht so vorstellen, eine gute Analogie wäre vielleicht eine Fluggesellschaft. Also wir haben 4 Flüge am Tag von Basel nach London und die sind alle 90% vollgebucht. Aber stell dich mal vor, ein Flug fällt weg, weil es gibt eine technische Störung. Also die Passagiere, die dann gestrandet sind in Basel, die kann man nicht alle auf den nächsten Flug parkieren. Das geht dann über mehrere Flüge, geht es dann hinein. Und wenn es nur ein Flugzeug ist, der ausfällt, dann ist es noch okay, weil man kann auch zu einer anderen Fluggesellschaft gehen.
Ja.
Aber wenn mal eine technische Panne ist oder ein Streik für 24 Stunden und alle Flugzeuge fliegen nicht mehr ab, alles dauert dann 5, 6, 7 Tage, bis alle Passagiere endlich mal in London gelangt sind.
Ich finde das wirklich. Ja.
Und so dauert es sehr lange, dass man eigentlich einen Rückstand abgearbeitet hat.
Da war ja kürzlich in den USA so ein Streik, 2 Tage. Und die Folgen waren aber mehrere Wochen noch spürbar.
Das stimmt. Zum Glück waren es nur 2 Tage, denn ja. Gesellschaften haben es wirklich hoch gepokert. Es hat, das war im Dezember, es hat lange so ausgeschaut, dass es noch lange dauern würde. Und das wäre eine Katastrophe gewesen, denn die Schiffe, die dann können nicht mehr abladen, warten vor dem Hafen und die ganze Lieferkette fällt dann zusammen.
Ja.
Und das ist ähnlich, wie wir gesehen haben mit der Pandemie, dass man nicht mehr Schiffe entladen konnte, weil alle waren zu Hause in der Quarantäne. Und es hat dann ähnliche Staus, also wirklich Staus von Schiffen, zu Staus geleitet von Schiffen, die dann gewartet haben bei den Häfen. Ja.
Ich finde das irgendwie so sinnbildlich. Also wann war denn das vor 2, 3 Jahren, als vor Los Angeles war auch so ein Stau. Und dann hat man diese Bilder gesehen, Helikopterbilder, wie die so drüber hinweggeflogen sind. Und dann hat man so ein paar Schiffe gesehen. Das ist ja jetzt nicht 1000 Schiffe, sondern vielleicht 25, 30 am Anfang. Aber diese 25, 30 Schiffe haben es geschafft, eigentlich eine globale Lieferkette zu stören. Und ich fand das halt so frappant, einfach zu sehen, aha, es braucht gar nicht so viel. Und dann habe ich aber gemerkt, naja, auf so einem Schiff sind dann eben doch nicht ein Container drauf, sondern bis zu
4.000, 5.000.
4.000, 5.000 oder eben dann bis zu.
Oder sind die kleinere, ja. Sind also die kleinere, ja, genau.
Also, aber eben diese Schiffe sind enorm wichtig.
Ja.
Und es gibt da so Handelsrouten. Gibt es so kritische Handelsrouten, wo man so genauer drauf schaut?
Ja, also ich denke, die bekannte sind das für Panama-Kanal natürlich, wo man dann auch ein Problem hatte, dass jetzt mittlerweile ist es meistens gelöst, weil man ein Problem hatte, dass es nicht genug Wasser im Panama-Kanal gegeben hat. Und zweitens ist das Suezkanal, also mit das Rote Meer, wo es noch immer sehr spannende Sache ist, wo alle Schiffe, eigentlich alle Schiffe umgeleitet werden über Südafrika.
Ja. Und das führt dann natürlich auch wieder zu Verzögerungen.
Genau, weil man ist noch länger unterwegs.
Ja, und dann gibt es halt wirklich eigentlich nur, ist eigentlich so eine Lose-Lose-Lose-Situation. Also das ist für euch gibt es mehr Arbeit, für, ja, also der Empfänger kriegt die Ware viel zu spät und wenn es je nach Kontraktart wird auch erst dann ausbezahlt, wenn der Container dann angekommen ist. Ja. Und wenn wir heute so auf die Verspätungsrate schauen, es gibt so einen Index. Wie heißt der Index, dieser?
Ja, es gibt verschiedene Indexe.
Ah, okay, gut. Aber der quasi der Verstopfungsindex.
Ja, ja. Also ja? Es gibt einen Index, der schaut, wie pünktlich
ja, genau,
die Container sind.
Wie sind die jetzt?
Also man schaut dann weltweit. Also man schaut nicht nur von Brasilien nach Europa, sondern weltweit. Also die waren lange, sind die nicht wirklich höher gewesen als 50-60% ja, Verspätung. Also 50% weltweit verspätete Container seit 2022.
Okay, ja. Und trotzdem?
Es verbessert sich jetzt langsam, weil die Wirtschaft auch abkühlt. Und dann gibt es natürlich...
Abkühlende Wirtschaft, gut für Pünktlichkeit in der Logistik.
Eigentlich schon, ja, kann man so sagen, ja.
Okay. Du, gibt es denn genügend Schiffe und Container überhaupt? Du hast gesagt, hey, in Nicaragua zum Beispiel, ich fand das interessant, das war mir jetzt auch nicht bewusst, aber irgendwie klar, wenn du sagst, hey, da wird mehr exportiert als importiert, dann fehlt einfach die Box. Also eine Box, ein Trader-Sprech für Container. Gibt es denn, ist es Mangelware oder hat man die verschrottet?
Also man hat während der Pandemie, haben alle Konsumenten haben sehr viel bestellt. Also ich denke, wir waren alle auch schuld. Also jeder hat etwas gekauft während der Lockdown, was man nicht gebraucht hat. Und das hat sich dann auch sehr negativ aufgewirkt auf den ganzen Lieferketten. Aber viele Reedereien haben dann in diesem Moment auch neue Schiffe bestellt und neue Container bestellt.
Aber
und die werden jetzt langsam ausgeliefert. Also man erwartet bis 2028, 2029, man erwartet, dass wir bis dahin in eine Überkapazitätssituation wieder gelangen. Also was Schiffplatz angeht, aber auch was Containerangebot angeht, ja.
Und trotzdem nimmt aber auch der internationale Handel zu. Du sagst jetzt zwar ja wahrscheinlich Abschwächung, aber es nimmt trotzdem zu. Und die Überkapazität 2028, du denkst wirklich, das ist dann Überkapazität und das ist dann nicht automatisch wieder gefüllt, weil einfach das Bestellen zunimmt?
Ja, weil man ist natürlich auch, man weiß nicht, was geopolitisch passieren wird. Ja. Wenn auf einmal das Suezkanal wieder geöffnet wird oder dass der Red Sea wieder geöffnet wird, dann wird es heißen, dass alle Schiffe von Asien nach Europa 10 Tage schneller vor Ort sind. Und das hat natürlich eine riesen Auswirkung. Man weiß auch im Moment nicht genau, was die Zölle von der Trump-Administration, was das mit sich bringen wird. Weil im Moment ist ein Zoll angesagt für Brasilien für 50%.
Ja. Also das ist heute der 8. August.
Ja,
man muss immer so sagen. Man weiß nicht, was in einer Minute passieren wird.
Das weiß man nicht natürlich. Ja. Aber wenn das weiterhin so bleibt, dann wird nicht viel Kaffee oder andere Produkte von Brasilien nach Amerika exportiert, aber es geht dann wahrscheinlich irgendwo anders. Und es kann sein, dass es eben weiter ist, wie zum Beispiel Kaffee wird dann nach China verkauft zum Beispiel.
Genau, die Chinesen kaufen sich jetzt gerade ganz viele. Ich glaube, die haben mit 150 Exporteuren in Brasilien so Abkommen getroffen, gesagt, hey, hier ist euer Markt, seid willkommen, wir öffnen Tür und Tor. Aber heißt das dann vielleicht auch, dass weniger Container in die USA gehen aus Brasilien und dann gibt es vielleicht wieder einen Mangel an Containern da?
Ja, genau. Okay. So muss man sich vorstellen. Natürlich, die USA hat also importieren mehr, als dass die exportieren. Also das ist dann nicht das größte Problem. Aber es kann sein, dass wenn die Container dann länger unterwegs sind von Brasilien nach China, dass man dafür dann weniger, generell weniger Platz hat für Container in Brasilien. Es hängt wirklich vieles zusammen, was es auch spannend macht.
Ja, es ist ein physisches Spiel. Also es ist wie so ein Rumschieben von Dingen. Ja.
Ja. Ja. Genau, wie Passagiere auf dem Flug, wenn der Flug ausgefallen ist.
Diese Container, die verschrottet wurden, ich habe an irgendwo gehört, weiß nicht mehr wo, aber dass das böswillig gewesen sei, um Kapazität zu verknappen. Aber du hast gesagt, nee, da gibt es auch so einen Lifecycle.
Also ja, da gibt es einen Lifecycle. Ja, so Container sind generell so 10, 15 Jahre kann man die benutzen. Ja. Und es gibt dann auch also Qualitäts von Container und für Kaffee benutzt man nur Container, die wirklich, also wo es keine Löcher gibt, idealerweise kein Rost und die wirklich geeignet sind, um Güter wie Kaffee oder etwas zum Verzehren zu verschiffen.
Container ist das eine und dann kommen die ja auf die Schiffe und wir kommen gleich noch zu den eigentlichen Transportschiffen. Aber die sind ja, du hast gesagt, 4.000 bis 5.000 Container und es gibt aber auch neuere bis zu 22.000 Container. Ist das der neue Standard?
Das ist teilweise der neue Standard, denn natürlich umso mehr Kapazität auf dem Schiff, umso billiger es wird per Kilo.
Ja.
Also man hat da wirklich diese Skalierungseffekte, die eigentlich dafür sorgen, dass die Ware schneller, also theoretisch schneller und auch billiger vor Ort kommen. Aber natürlich nicht in jeder Hafen kann man so ein Riesenschiff empfangen, wie wir gesehen haben bei Corinto in Nicaragua.
Mhm.
Also man muss sich dann wirklich überlegen, also als Reederei, wo senden wir diese Schiffe dann hin?
Genau, Reederei, das sind eigentlich die dahinter, die besitzen die Schiffe oder sind die geleased?
Sind meistens geleased, aber manche besitzen auch Containerschiffe. Ja.
Welche sind die drei größten Reihenfolge, 1, 2, 3?
Oh, das ist eine gute Frage. MSC ist eine der größten. Das
sind die chinesische Firma.
Genau, und es gibt eigentlich weltweit gibt es 10 Firmen, die 95% von dem ganzen Markt besitzen. Ja.
Und konsolidiert sich das weiter? Gibt es bald nur noch 5 von denen?
Das ist eine gute Frage. Was man wohl hat, ist, dass Firmen zusammenarbeiten. Also es heißt nicht, also sie haben keine Preisabsprache, sondern die haben eine Absprache, dass die Services geteilt werden. Also die haben dann ein Schiff von MSC zum Beispiel, aber dann können andere.
Unter Flagge von Maersk oder so.
Ja, naja, gut, die benutzen halt den Platz auf dem Schiff.
Ja.
Ja. Also es gibt dann eigentlich, Verträge, Alliances nennt man die, damit man dann zusammenarbeitet, um auch die Kunden besser zu bedienen, weil das ist eigentlich der Sinn der Sache, ja.
Mit Reedereien, ihr jetzt, arbeitet ihr da mit verschiedenen zusammen und wenn ja, warum arbeitet man mit den einen und nicht den anderen?
Da gibt es verschiedene Gründe. Also Preis ist eines, aber natürlich liegen alle relativ nah zueinander.
Mhm.
Aber wie wir schon gesehen haben, es gibt auch der Kaffeebauer oder Exporter, muss zusammenarbeiten mit einem Büro vor Ort. Und da gibt es auch Qualitätsunterschiede. Wenn der Bauer weiß, okay, ich bekomme immer einen Container, wenn ich Reederei so und so anrufe, dann ruft man weiterhin dort an. Also wir als Firma überlassen es eigentlich den Kaffeebauern zu entscheiden, welche von unseren ausgesuchten Reedereien welche benutzt werden. Um die Freiheit, also dass man wirklich das maximalisiert, was man dann verschiffen kann, also was am besten passt in dem Moment.
Aber dann ist es ja wirklich so ein Nadelöhr auch. Hä? Also also einerseits numerisch, also wir haben sehr wenige Container oder die sind limitiert. Und das andere ist, es muss dann auch noch klappen, dass jetzt gesagt, nicht überall bekomme ich einen Container. Also muss man da auch die Leute kennen, dass man so ein bisschen besser
behandelt. Manchmal schon, ja.
Ja. Also ist es auch da ein People's Business?
Logistik ist sicher ein People's Business.
Sicher ein People's Business. Ja, ja. Okay, also deswegen auch ein bisschen konservativ. Also wie ich habe ja O-Ton, Herdian konservativ, ist ja nicht schlecht. Aber ich höre ja so oft, Kaffee ist ein People's Business, ja, und würde ich auch sagen, viele andere Businesses sind es nicht mehr, aber Logistik, oh, du schüttelst den Kopf, ja.
Ja, ich denke, dass letztendlich viele Businesses doch irgendwie People's Business sind. Ja.
Okay. Wenn wir so auf den Markt allgemein schauen, du hast schon gesagt, die Preise der Reedereien, die sind alle ziemlich nah beieinander. Sind diese Preise zu günstig oder zu teuer? Oder genau richtig?
Das ist eine sehr gute Frage.
Ja, ich appelliere jetzt an verschiedene Personen in dich. Also einmal an den Logistiker, an den Händler und dann aber auch in Sachen Nachhaltigkeit.
Letztendlich möchte jeder die Ware, oder die meisten möchten die Ware so schnell wie möglich und so billig wie möglich vor Ort haben. Wir haben noch nicht über CO2 gesprochen. Letztendlich, das dachte ich schon, was am meisten ausmacht, also was man machen kann als Reederei, um wirklich CO2 zu drosseln, ist Slow Steaming. Einfach, dass die Schiffe länger unterwegs sind. Ist eine Option, aber keiner will das.
Ja.
Also alle sind schon gespannt, wo sind meine Produkte, ich brauche sie morgen, weil wir sind alle, also die meisten Lieferketten sind noch immer sehr auf den Just-in-Time basiert.
Also vielleicht kurz Slow Steaming, ich finde das einen guten Begriff. Es gibt ja seit jeher und immer wieder mal aufflackernd in Deutschland die Diskussion, ob es ein Tempolimit geben soll auf den Autobahnen. Das ist eigentlich genau das. Also wenn man langsamer fahren würde, dann würde wahrscheinlich auch das Risiko für schwerwiegende Unfälle, das würde sinken, aber auch die Emissionen.
Genau, ja.
Und wie viel langsamer wäre denn das bei den Schiffen, so ein Slow Steaming?
Ja, das kann wirklich mehrere Tage oder Woche bedeuten, ja. Aber das ist sehr viel, wenn man bedenkt, dass ein Schiff 5.000 oder 10.000 Container hat. Ja. Das hat dann wirklich Einfluss auf sehr viele Firmen.
Okay, also Geschwindigkeit, sagst du, da möchte man nicht drauf verzichten.
Genau, und was ich schon gesagt habe, so viele Reedereien haben auch wirklich viel investiert, haben einen riesen Orderbook. Und ich denke, von allen Reedereien sind die Containerschiffen am eifrigsten gewesen, um jetzt schon neue Schiffe zu beschaffen. Also Bulk zum Beispiel, die sind viel später dran.
Also Bulk heißt alles, was Kies, von Flüssigware, so genau, Öl ist.
Genau,
so große
diese
Tanks.
Riesentankers zum Beispiel, alles, was nicht Container ist, sag mal so. Die sind eigentlich später dran. Also in den Werften sind die Orderbooks eigentlich recht gut gefüllt, aber dafür Containerschiffe, die dann auch eben Motoren haben, die dann schon auf den neuen Standards basiert sind. Weil es wird auch EU-Vorgaben geben, dass Ocean Freight auch bestimmte CO2-Emissionen drosseln. So, ja. Also die sind schon dran.
Ja.
Im Gegensatz zu, würde ich sagen, so die größere Bulk-Verschiffungen. Ja.
Und was ist denn das so, das Verhältnis weltweit? Also wie viele Schiffe sind Containerschiffe, wie viele sind Bulk?
Das ist eine sehr gute Frage, das weiß ich eigentlich gar nicht.
Weil, also ich meine, ich habe kürzlich gesehen, die Straße von Ormus, da als Israel Iran angegriffen hat, da gab es ja auch so ein paar Explosionen da an der Straße von Ormus. Und dann, ich weiß nicht mehr, wie das genau lief, aber ich habe dann so ein Bild gesehen und da waren unheimlich viele Schiffe, standen einfach da plötzlich still. Ja. Und das waren aber alles, das waren dann Ölschiffe. Ja,
also ja genau. Also das Produkt, das am meisten befördert wird, weltweit, in Schiffe, das ist Öl.
Okay.
Ja. Aber nicht, also manche Schiffe sind so groß, dass die auch wirklich nicht durch den Suezkanal passen würden und die müssen wirklich um den ganzen Kontinent fahren oder auch sicher nicht durch den Panama-Kanal fahren können. Also sie sind ein Schiff hat dann wirklich eine Riesenmenge von Kapazitäten. Ja.
Also meine Einstiegsfrage war ja so breit gefächert und so unkonkret, ich komme trotzdem nochmals darauf zurück. Ist die Seefahrt zu günstig, zu teuer? Genau, richtig. Jetzt, also gesagt, ja, also Geschwindigkeit, da möchte niemand sparen, aber da könnte man viele Emissionen einsparen.
Ja.
Dann gibt es größere Schiffe, dann könnte es eigentlich wieder günstiger werden, aber dann könnte es wieder ein bisschen teurer werden, wenn die dann langsam fahren. Ich lese auch immer wieder von diesen Segeln oder so diesen drehenden Turbinendingern da. Mhm. Ist das zukunftsfähig?
Naja, gut, es ist gut, dass vieles entwickelt wird. Aber wenn man bedenkt, wie viel Ware transportiert werden weltweit. Also ich hab gesagt, Brasilien, das ist jedes Jahr plus 5% in Waren, dass man mehr exportiert als das vorherige Jahr. Also man muss natürlich, irgendwo muss man das auch verschiffen können.
Ja.
Und wenn man denkt, also mehr in Skalierbarkeit, dann denke ich, ja, dass es gut ist, dass es sehr viele Optionen gibt, aber letztendlich, man muss irgendwie die Ware auch liefern können.
Aber wird denn jetzt die Verschiffung noch günstiger in Zukunft sein? Oder wird es plus minus gleich bleiben? Was denkst du da?
Ja, also das ist auch schwierig zu sagen, weil was werden die Ölpreise machen? Werden die steigen in den nächsten paar Jahren oder nicht? Das macht viel aus.
Ist das der Haupttreiber?
Das ist eine von den Treibern, ja, ja. Das ist klar. Aber auch was geopolitisch passieren wird, was dann auch Einfluss hat auf den ganzen Weltwirtschaft, das kommt alles zusammen. Und wenn der Weltmarkt abkühlt, dann gibt es ein Überangebot und dann werden die Preise sinken. Ja. Das ist neulich, also das letzte Mal, dass es passiert ist, ist 2008, 2009. Und da gab es auch eigentlich eine Überkapazität. Und das war auch nicht gut für die Reedereien. Also einige sind auch entweder pleite gegangen oder fast pleite. Ja.
Ist dann der Moment, wenn man überall wieder so Pop-up-Gastronomien sieht, die so in Containern sitzen. Dann kann man nämlich die ganzen verschrotteten Container kaufen. Kann man Container einfach so kaufen, gell? Gibt es da irgendwo
einen
Schwarzmarkt
schon.
Oder ja. so? Oder ist das ganz
ich denke sogar so ein Weißmarkt, ja.
Weißmarkt, ja, sehr gut. haben wir uns auch mal schon überlegt. Container selbst nämlich, aber sagst du, die sind, also Kaffee in Containern ist ja gar nicht so interessant für Reedereien, weil Kaffee meistens in kleinen Containern kommt.
Also
es gibt verschiedene Containergrößen.
Es gibt zwei Größen, also generell gibt es zwei Größen, es gibt einige Ausnahmen, generell gibt es zwei Größen, es ist ein 20-Fuß-Container und ein 40-Fuß-Container. Und Kaffee, weil es qua Densität ziemlich schwer ist, wenn man einen Container, so 20-Fuß-Container ganz füllen würde, ist es fast 20.000 also Kilo, 20 Tonnen. Und das ist eigentlich schon recht schwer, wenn man das dann mit einem LKW transportieren muss. Also wenn man einen größeren Container nehmen würde, kann man die nicht ganz voll laden und dann transportiert man eigentlich Luft, was natürlich nicht effizient ist. Also Kaffee ist traditionell in 20-Fuß-Container, wird es transportiert. Aber die meisten Güter weltweit gehen halt in 40-Fuß-Container. Also Plastiksachen aus China oder Zuliefersachen. Es ist alles 40-Fuß.
Und nicht so schwer.
Nicht so schwer. Und das ist etwa 80% von dem ganzen Containermarkt sind 40-Fuß-Container. Und da kommt noch dazu, dass die meisten Reedereien 20-Fuß-Container mit Kaffee werden auch anders platziert auf dem Schiff. Also nicht so exponiert auf dem Salzwasser, sondern wirklich mehr, also innerhalb der Schiff. Das heißt, von Planung technisch ist es auch schwieriger für eine Reederei, um das einzuplanen. Das ist natürlich alles automatisiert und optimalisiert, aber das sorgt manchmal oder das leitet manchmal dazu, dass wenn man dann wirklich wählen muss, dass man dann nicht in den Kaffeecontainer nimmt. Zum Beispiel in Peru haben wir manchmal auch Schwierigkeiten, im Dezember, Januar unseren Kaffeecontainer rauszukriegen, weil halt andere Produkte bevorzugt werden. Also es gibt dann auch sehr viele frische Produkte, Avocados und weiß ich was. Und diese frischen Produkte werden dann auch von den Reedereien bevorzugt vor Kaffee. Weil sie frisch sind und weil sie dann auch wahrscheinlich etwas mehr bringen.
Ja.
Keine Reederei wird das sagen, aber das ist, denke ich, die Realität. Ja.
Also keine Reederei wird sagen, hey, Kaffee ist eigentlich ziemlich mühsam.
Denke ich nicht, dass man das sagen würde, aber wenn du als Reederei der Wahl hast, teure Handys aus China oder Kaffee im Bulk, würdest du wahrscheinlich dich konzentrieren auf den Markt mit euren Handys aus China.
Wo ist denn der beste Verschiffungsplatz für einen Container, für einen Kaffeecontainer auf einem Schiff?
Ganz unten, wo es dann nicht exponiert ist an den Elementen. Ja.
Und das wird automatisch so gemacht oder kann ich jetzt, wenn ich Herdjan bin und ein paar Leute kenne, sagen, yo, ich...
Nee, das wird automatisch so
gemacht. Okay, cool.
Das wäre schön.
Ich hätte gerne Seesicht. Und
sehr genau.
Du hast gesagt, ja, also man könnte an ein paar Stellschrauben arbeiten, aber das hinkt dann wieder an der nächsten Stelle. Also man kann größere Schiffe bauen, aber dann fehlt vielleicht der bestimmte Hafen mit dem gewissen Tiefgang. Es gibt aber trotzdem wieder neue Häfen. Also ich war dieses Jahr in Peru und da war in Callao, also einer der zwei größten Hafen da in Häfen in Peru wird neu gebaut, also ein bisschen nördlicher. Und das ist aber total chinesisches Investment da. Und die bauen aber so einen richtig, richtig, richtig großen Hafen mit richtig viel Tiefgang. Sind das die neuen Häfen?
Das sind die neuen Häfen, ja. Ja, in Santos gibt es jetzt auch eine Ausschreibung, um einen neuen Containerhafen zu bauen. Ich weiß nicht, wie weit die sind damit, aber der Plan ist, dass den ganzen Kapazität verdoppelt wird.
Hm.
Ja. Was gut wäre, eine Frage ist natürlich, wann wird das dann wirklich passieren?
Ja, das sind also so 20 Jahre Baustelle oder so.
Ja, ich hoffe nicht, aber das ist eigentlich das Einzige, wie man das wirklich beheben kann.
Ja.
Aber natürlich, die ganze Infrastruktur muss angepasst sein. Also nur ein Containerhafen, das wird nicht reichen. Man braucht auch Wege, Transportwege, damit den LKWs nicht stauen. Also es ist ja wirklich ein ganzes komplexes System.
Also Transportwege auf dem Land, die Transportwege auf dem Wasser, gibt es da gewisse Straßen, die man befolgt? Oder kann man einfach, das ist Wildwuchs, kann ich durchfahren, wo ich möchte, hauptsache möglichst schnell? Oder gibt es also gewisse Routen, die ich als Schiff folge?
Als Schiff? Also wie meinst du?
Ja, also gibt es so gewisse Seerouten, denen ich folgen muss als Schiff? Oder ist es einfach so, kann ich durchfahren, wo ich möchte?
Ja, das ist alles festgelegt. Also du kannst nicht selber entscheiden. Ja.
Ist das eigentlich wie so beim Radar beim Fliegen? Also diese ganzen,
genau, ja. Also Schiffe kann man auch verfolgen. Auf dem Radar.
Genau, Marine Traffic, habe ich eine App.
Ja.
Ist jetzt nicht, dass ich jeden Tag da drauf bin. Ich bin aber auch nie drauf, das wäre gelogen. Aber ich mache mir da so Tags und schaue, wo ist eigentlich unser Kaffee.
Ja.
Und dann sehe ich.
Also das Neue ist, also einige Reedereien experimentieren jetzt damit, ist, dass auf jedem Container gibt es einen GPS-Tracker.
Mhm.
Und das ist natürlich recht spannend. Ich denke, das ist eine von den, also was ich auch erwähnt habe, mit Technologieansätzen. Was auch recht spannend ist, dass man wirklich sagen kann, okay, der Container ist jetzt dort.
Ja. Jetzt sind wir immer davon ausgegangen, es könnte Verspätungen geben. Aber es kann ja auch mal sein, dass etwas passiert. Ich habe mal gehört, Force majeure, höhere Kräfte, wer sind dann am Werk? Weil man geht jetzt nicht davon aus, dass ein Schiff in einen Hurricane kommt, weil man das auch irgendwie teilweise vorhersehen kann. Aber was, wenn etwas schief geht, was passiert dann? Wer hat die Verantwortung, wenn es ja höhere Kräfte sind, die da am Werk sind?
Naja, höhere Kräfte, das ist der Force majeure, das ist immer so eine schwierige Sache, weil es ist genau die Ausnahme, wo dann eigentlich kein Versicherer das dann übernehmen würde.
Mhm.
Aber ich denke, Force majeure, das ist auch eher Ausnahme.
Man findet einen Schuldigen, sagst du.
Ja, na gut, was eher passiert sind kleinere Sachen, also kleinere Sachbeschädigungen. Zum Beispiel, der Container schließt nicht ganz gut ab.
Mhm.
Und es gibt einige Säcke, die ein bisschen nass sind, zum Beispiel. Und das ist natürlich alles verträglich geregelt.
Ja.
Also man muss immer einen guten Vertrag haben, wo Incoterms stehen, wo wirklich sagen, okay, wer ist verantwortlich für was, in welchem Moment von der ganzen Lieferkette. Und das musst du dann als Käufer oder Verkaufer auch wirklich also in Betracht nehmen in deine Preise. Ja.
Mhm. Wird es jemals der Fall sein, dass die Seefahrtlogistik emissionsfrei wird?
Das hoffe ich. Aber ich denke, das wäre eigentlich eine Illusion. Weil man setzt noch immer auf Diesel oder diesen schweren Öl. Dafür werden die Motoren von Schiffen effizienter. Aber wenn man schaut, was wirklich CO2 ausmacht, in das Ganze, bei Algran hatten wir auch ein Projekt, man kann eigentlich das CO2 als Röster wirklich berechnen, weil wir wissen alle Datenpunkte, wissen, wo der Kaffee herkommt und so weiter. Und das Größte ist nicht der Transport. Das Größte ist, ob der Kaffee als Bio produziert wird, ja oder nein. Also das ist meist, also wenn man wirklich CO2 verringern möchte, dann muss man schauen, was passiert in Ursprung und wirklich darauf fokussieren, dass man bessere Energiequellen benutzt dort oder dass man auf Bio umsetzt oder dass man effizienter die Waschanlage installiert. Transport ist etwa, je nachdem, welche Organisation man anschaut, ist etwa 15% bis 20%.
Gert-Jan hat recht. Der Anteil der Logistik an den Emissionen des Kaffees sind gering. Aber das Schiff fährt halt trotzdem. Und das ist eine Kröte, die wir schlucken müssen. Ja, es gibt Alternativen. Beispielsweise der französische Rohkaffee-Importeur Belco. Der hat sich nämlich zum Ziel gesetzt, bis 2030 90% der Importe mit Segelschiffen zu gestalten. Ist das tricky? Oh ja. Sind Sie dran? Oh ja. Ein riesiger Effort und ein Beweis, dass es klappen kann. Doch massentauglich wird das nicht. Es ist eher eine Alternativlösung, die zeigt, dass man Dinge verändern kann, die menschengemacht sind. Ich habe in diesem Gespräch mit Gert-Jan wieder eine Menge mitgenommen. Zum Beispiel, dass Logistik ziemlich logisch ist. Gert-Jan hat verschiedene logische Schlussfolgerungen präsentiert, bei denen ich einen Aha-Moment hatte. Einige Dinge wurden mir jetzt auch klarer mit so einem Blick hinter die Kulissen. Diese Folge war schon etwas Meta, aber in der nächsten Folge nehmen wir dann den Mega-Meta-Blick ein, denn ich spreche mit dem CEO des größten Rohkaffeehändlers der Welt und wir schauen auf die Kaffeewelt. Wir hören uns.